Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir zu später Stunde mit nur zwei Gästen und ein bisschen kürzer als sonst direkt ans Eingemachte gehen wollen. Deutschland in der Krise, deutsche Politik in der Krise und vor allem die Grünen in der Krise. Und deshalb wollen wir Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, fragen, ob sie eigentlich noch versteht, was da eigentlich gerade passiert. Obwohl ihre Partei bei den Kommunalwahlen in NRW so viel verloren hat wie keine andere Partei, nämlich satte 6,5%, stellt sich ihr eigener Parteichef Felix Banaschak wenig später vor eine ZDF-Kamera und sagt nicht etwa, bittere Niederlage, wir haben Fehler gemacht, wir werden Konsequenzen ziehen müssen, sondern er sagt, wir haben das zweitstärkste Ergebnis erreicht, das die Grünen jemals bei einer Kommunalwahl in NRW erzielt haben. Und die Frage ist, ist das noch Politik oder eher schon eine Übung in Autosuggestion? Herzlich willkommen, freue mich sehr, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und wir wollen Tilman Kuban fragen, wie die Dinge in der CDU gerade so laufen. Dort wird gerade über die Einhaltung der Klimaziele diskutiert, auch er diskutiert mit. Und das kann man ja auch machen, man muss sich dann aber auch bei diesem Thema, und darüber sollten wir mal sprechen, schon wieder fragen lassen, wie das eigentlich gemeint war, als die CDU, nicht die Grünen, die CDU selbst die Klimaziele im Grundsatzprogramm, im Wahlprogramm, im Koalitionsvertrag und im Grundgesetz festgeschrieben hat. Und wir wollen ihn fragen, ob es stimmt, dass nach der großen Ankündigung eines Herbstes der Reformen mittlerweile angeblich intern die Anweisung ergangen sein soll, diesen Herbst bitte öffentlich eher nicht mehr so zu thematisieren. Bin sehr gespannt. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Guten Abend. Schönen guten Abend. Stimmt das?
Der Herbst der Reform, ja. Der kommt.
Der kommt? Ja. Wann genau?
Ja, wir starten jetzt. Wir haben im Bereich der Energiepolitik schon die ersten Gesetze auf dem Weg. Hm. Es wird beim Thema Rentenpolitik ein Gesetz kommen. Und auch im Bereich des Bürgergelds werden Sie sehen, dass wir da zu Ergebnissen kommen.
Was für ein schönes Foto, oder?
Ja.
Ist das passend zum Herbst der Reformen? Laufen Sie durch den Herbstwald? Ist das die Idee dieses Bildes?
Ich habe mich jetzt nicht mit dem Message...
Mehr Herbst geht nicht als auf diesem Foto. Jetzt haben wir über den Wald und den Boden noch gar nicht gesprochen.
Ja, aber ganz schön viel Farbe im Spiel, oder?
Ja, sehr schön. Geht so. Das ist der Herbst des Lebens, den ich da eher sehe, oder?
Nein, ich glaube, dass...
Ist das Aufbruch?
Ich sehe, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja. Wir müssen ja keinen Hehl darum machen, das war jetzt keine Liebesheirat zwischen CDU, CSU und der SPD. Aber trotzdem finde ich, dass wir uns ganz gut gefunden haben. Und jetzt geht's eben in die Reformagenda. Nur der Hinweis ist eben auch richtig, es wird nicht alles innerhalb der nächsten 3-4 Monate an Reformen kommen. Das heißt, sondern es wird weitergehen mit einem Frühling der Reform, einem Sommer der Reform.
Vorsicht,
und dann wahrscheinlich auch im nächsten Jahr einem weiteren Herbst der Reformen.
Ein Frühsommer der Reformen und so weiter.
Ja,
gibt es diese Anweisung, Herr Kuban?
Ich habe sie zumindest noch nicht erhalten.
So,
ein kleiner sachdienlicher Hinweis. Ich war nicht dabei, wenn sie sozusagen irgendwo in einem Kreis gefallen sein soll.
Das ist schon ein größerer Kreis.
Dass ich zumindest da nicht dabei war, dass man mir das mitgegeben hat. Aber
wissen Sie was davon, Frau Dröge?
Ich habe es auch nur aus der Zeitung gelesen, aber Friedrich Merz hat sich ja im Bundestag hingestellt.
Das stand auch schon in der Zeitung,
sehr gut. Und Friedrich Merz hat sich ja im Bundestag hingestellt und hat gesagt, dann kommt der Frühling, der Sommer, der Winter. Ja. Er hat quasi eigentlich die 4 Jahreszeiten der Reformen draus gemacht. Mhm. Und aus meiner Sicht deshalb, weil er ganz genau weiß, er kriegt jetzt nichts hin. Mhm. So, und er hat jetzt mal wieder was versprochen, das macht Friedrich Merz ja immer, was er dann überhaupt nicht halten kann. Mhm. Und deswegen aus unserer Sicht wird es eher ein Herbst der Enttäuschung. Und das vor allen Dingen für die deutsche Wirtschaft.
Mal fragen, er hat ja nicht gesagt, welchen Herbst er genau meint. Ja, 26, 27, Herr Kuban, 29. 28, worüber reden wir hier?
Also, dass Deutschland eine Reformagenda braucht, da sind wir uns doch alle einig. Zwingend erforderlich. Ob das in den letzten Jahren immer alles so gut gelaufen ist, das müssen andere bewerten, das ist nicht meine Aufgabe. Fakt ist, ich gucke jetzt nach vorne und ich sehe, dass wir im Bereich der Rente, dass wir mit der Aktivrente jetzt starten werden, dass wir im Bereich der Energiepolitik einige Dinge pragmatischer gestalten werden und dass wir im Bereich des Bürgergelds zu einer Veränderung kommen werden und die neue Grundsicherung einführen werden. Deswegen der Herbst der Reformen kommt, aber es wird danach weitergehen und es wird mit Sicherheit nicht alles vollumfänglich in diesem Herbst abgearbeitet sein.
Alles gut. Also wir freuen uns, wenn überhaupt irgendwas passiert. Interessant ist die Psychologie dahinter. Die hat der Kanzler heute versucht zu beschreiben und sagt er, oder vor ein paar Tagen schon, im Land herrscht eher eine Angst als eine Erwartungshaltung. Und irgendjemand sagt auch auf dieser Tagung, der Gegner ist die schlechte Laune in diesem Land. Und man liest das so als Bürger und denkt, jetzt ernsthaft? Also wenn wir bessere Laune haben, kommen die Jobs bei Bosch wieder zurück? Das glaubt doch keiner ernsthaft.
Nee, das glaube ich
nicht. Es ist doch infantil, sowas zu sagen.
Also ich weiß nicht, was da für Aussagen gefallen sind, ehrlicherweise.
Doch, habe ich Ihnen ja gerade gesagt.
Sie haben es mir ja gerade gesagt. Ich war nicht dabei. Es juckt mich
waren ehrlicherweise. Waren Sie überhaupt irgendwo dabei, Herr Kuhn,
in letzter Zeit? Manchmal bin ich dabei, aber bei der Kabinettsklausur war ich nicht dabei. So, am Ende wissen wir doch, natürlich gibt es eine riesige Erwartungshaltung an diese Bundesregierung. Naja, wir alle blicken auf 2029. Wir sehen die Umfragen. Wir sehen die Umfragen. Sie, Frau Dröge, sehen die Umfragen doch auch. Und wissen ganz genau, dass da AfD, die Linksaußen, Rechtsaußen immer mehr weiter zunehmen. Von daher haben wir natürlich einen großen Reformstau in diesem Land, eine riesige Erwartungshaltung an diese Bundesregierung.
Ja, er sagt's anders.
Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dieser Erwartungshaltung auch gerecht zu werden.
Das ja, aber das meine ich ja. Wir sind ja schon mittendrin. Wenn Wirtschaft zu 80% Psychologie ist, dann ist das ja ein wirklich interessanter Satz. Im Land herrscht eher eine Angsthaltung sozusagen als eine Erwartungshaltung.
Ich verspüre bei vielen Menschen eine Erwartungshaltung, dass wir liefern und dass wir zu Reformen kommen. Und deswegen sind wir da gefordert. Ich erlebe allerdings auch, dass es eine Angst davor gibt, eine Angst vor Krieg, dass die Lage selten so gefährlich war wie heute, in den letzten Jahrzehnten.
Wenn Sie sowas so sagen, schüren Sie diese Angst schon wieder, wenn Sie sagen, dass die Lage selten so gefährlich
ist. Ich meine, aber das hilft doch nicht. Wir müssen doch der Realität ins Auge blicken. Ich kann das doch nicht beschönigen. Fakt ist das doch so, wenn ich mit den Leuten draußen spreche, wenn ich unterwegs bin, ob in den Betrieben, ob auf der Straße, ob am Fußballplatz, an der Bratwurstbude, ist das doch die Realität, dass die Leute mich darauf ansprechen. Deswegen gucke ich der Realität ins Auge und erkläre ihnen die Dinge.
Aber was sagen Sie den Leuten dann?
Wenn es beispielsweise ums Thema Angst vor Krieg geht, dann sage ich Ihnen, wir werden uns verteidigen können und deswegen, damit wir uns am Ende nicht verteidigen müssen. Das ist die klare Botschaft, die Friedrich Merz ausgegeben hat und deswegen ist es gut und richtig, dass wir mehr für unsere eigene Sicherheit investieren, dass wir dafür sorgen, dass wir unabhängiger werden, um am Ende genau das nicht passieren zu lassen, was viele Leute momentan befürchten, dass ihre Kinder möglicherweise in einen Krieg ziehen müssten.
Frau Dröge, das mit der Angst, das ist ein wirklich interessanter Punkt, ne? Und die schlechte Laune ist das eine geschenkt. Aber das mit der Angst ist wirklich ein Thema, da hat Herr Kuban ja völlig recht, finde ich. Wie nehmen Sie das wahr? Und was sind sozusagen die Konsequenzen dann daraus, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass Sie in Ihrem eigenen Wahlkreis, Sie kommen aus Köln, ne?
Ja, ich
komme Chorweiler, aus
Köln. Ja.
Da holt der AfD-Kandidat Matthias Büschkes 45% der Stimmen. Das stärkste Kraft.
Also ich habe mich mit Friedrich Merz gerade über Köln-Chorweiler ausgetauscht im Deutschen Bundestag. Mhm. Weil Friedrich Merz hat sich ja hingestellt, als er aus dem Sommer rauskam und hat gesagt, ich habe keine Angst vor Sozialabbau, ich habe keine Angst vor Kahlschlag. Und ich habe ihm im Deutschen Bundestag gesagt, Sie vielleicht nicht mit Ihrem Einkommen, Herr Merz, aber Sie machen Menschen Angst. Und in meinem Wahlkreis in Köln-Chorweiler, da sind sehr viele Menschen auch auf einen funktionierenden Sozialstaat angewiesen. Und ich glaube, er hätte sich nicht mit mir auf den Liverpooler Platz in Chorweiler gestellt und hätte da gesagt, Leute, ich habe keine Angst vor Kahlschlag, weil da sind die Menschen, die das betrifft. Und ich finde, es ist respektlos, wenn ein Bundeskanzler so über die Menschen spricht.
Aber ist das so gemeint?
Deswegen geht,
ist das mit respektlos
gemeint? Ja, so hat
gemeint?
Er das gemeint. Und er hat
respektlos
ja gleichzeitig
gemeint? Das ist, finde ich, jetzt eine nicht...
Aus meiner Sicht schon. Weil er immer wieder über Menschen, die in Armut leben, sehr wenig mit Wertschätzung und Achtung spricht. Und auch über unseren Sozialstaat. Wissen Sie, was ich erwartet hätte?
Er spricht mit wenig Achtung vor Menschen, die wenig haben. Würde ich jetzt mal gerne von Ihnen hören.
Genau, weil er zum Beispiel immer wieder über Menschen im Bürgergeld sagt, wenn die sich nur ein bisschen mehr anstrengen würden, dann wird das schon was werden.
Sagt er so
übt
nicht.
Immer wieder, doch, er hat ja gesagt, die Deutschen sind quasi, die arbeiten zu wenig, die Produktivität ist zu gering.
Da redet er über die Deutschen insgesamt,
auch,
da redet er nicht über Bürgergeldempfänger.
Auch, aber es stimmt
und wenn,
ja so
und wenn er
nicht.
Sagt, die Produktivität im Land ist zu gering, dann muss ich Sie daran erinnern, dass Ihr eigener Kanzlerkandidat Robert Habeck sagte, hier in der Sendung, die Produktivität in diesem Land ist zu gering. Das ist exakt das, was Friedrich Merz sagt, nichts anderes.
Nein, also
warum ist es von dem einen richtig und von dem anderen menschenverachtend?
Ich muss die drei unterschiedlichen Punkte einmal machen können. Das erste ist Menschen im Bürgergeld. Da spricht Friedrich Merz in der Regel über diejenigen, die er Totalverweigerer nennt. Das ist nicht mal 1% der Menschen im Bürgergeld. Sehr viele Menschen im Bürgergeld sind Aufstockerinnen, die gehen jeden Tag arbeiten und haben trotzdem am Ende des Monats...
Das weiß er doch alles.
Nee, darüber spricht er aber nicht. Ich muss den Punkt einmal erklären können, damit er verstanden wird.
Sorry.
Und mein Punkt ist, wenn er immer wieder über die Bürgergeldbeziehenden redet, als das Problem, diejenigen, die das System ausnutzen, und so spricht er aber Bürgergeldbeziehende, dann stigmatisiert er eine ganze Gruppe. Da sind auch viele Alleinerziehende drin, da sind viele Kinder im Bürgergeld. Und die sollte man respektvoller aus meiner Sicht behandeln. Das Zweite ist, wenn er sagt, wir strengen uns nicht genug an, wir müssen mehr arbeiten, dann könnte er differenzieren und sagen, beispielsweise Frauen würden gerne mehr arbeiten in diesem Land. Die lassen wir oft nicht, weil die Kinderbetreuung nicht funktioniert. Wenn er aber einfach nur sagt, alle müssen sich mehr anstrengen, ist das aus meiner Sicht das falsche Signal an die Menschen im Land, weil die Menschen strengen sich an in diesem Land und das finde ich nicht richtig, wenn der Kanzler so über Menschen spricht.
Aber auch Robert Habeck, ich will es nur noch mal sagen, hat diese Unterscheidung hier auch nicht gemacht, sondern wir haben grundsätzlich darüber gesprochen, dass die Produktivität in Deutschland zu niedrig ist. Wie wir eine höhere Produktivität herstellen können, darüber kann man lange streiten und reden. Aber er hat diese Unterscheidung so pauschal auch nicht gemacht.
Aber Friedrich Merz hat es anders gemacht. Friedrich Merz hat es anders gemacht, wenn er nur grundsätzlich die ökonomische Frage der gestiegenen Produktivität angesprochen hätte und nicht gleichzeitig in Interviews darüber gesprochen hätte, dass die Deutschen sich mehr anstrengen müssen. Das hat er gemacht. Das kann man nachschauen. Dann wäre es eine andere Diskussion. Aber so wie Friedrich Merz über die Menschen im Land spricht, erkennt er eben nicht an, dass Leute gerade sich wahnsinnig anstrengen, dieses Land am Laufen zu halten, dass Leute jeden Tag zur Arbeit gehen und trotzdem am Ende des Monats reicht das Geld nicht. Und wenn er sagt, ich habe keine Angst vor Sozialabbau, dann müssen sich die Leute ja fragen, was meint er damit? Die Rente, dass die nicht mehr sicher ist? Was meint er damit? Das Kindergeld, dass das nicht mehr in dem Maße ausgezahlt werden soll? Was meint er damit? Die Pflege? Das meint er offensichtlich schon, weil seine eigene Bildungsministerin sagt, gerade die Pflegestufe 1 soll jetzt abgeschafft werden. Das sind die Leute, die zu Hause bleiben möchten und gepflegt werden. Da soll diese Koalition jetzt den Rotstift ansetzen. Okay. Das sind doch alles Botschaften an die Menschen in diesem Land, dass er sich das, was unsere Solidarität ausmacht, nicht mehr leisten will. Und wenn man sich dann anschaut, wo er nicht hinguckt.
Das ist genau nicht der Punkt.
Doch.
Nee, das ist, nein. Sorry, ich sag's jetzt mal als jemand, der von außen drauf
die Sachen nicht mehr leisten können.
Sie dürfen sofort, exakt. Nee. Das ist der feine Unterschied zwischen wollen und können.
Nee, genau
nicht. Ich habe die Botschaft so verstanden, dass da jemand sich hinstellt und sagt, wir werden uns diesen Sozialstaat, so wie er jetzt gerade dimensioniert ist, auf Dauer angesichts einer demografischen Entwicklung, die ganz hart tickt, nicht mehr leisten können.
Und wenn es dann um die
glauben Sie das nicht, Frau Brügge?
Nein, das glaube ich tatsächlich. Ich muss ganz kurz seine Frage beantworten, dann kann ich gerne auch Ihren Punkt beantworten. Wenn er sich ernsthaft mit diesem Sozialstaat auseinandersetzen würde, dann würde er eben gerade nicht die Diskussion ums Bürgergeld führen, sondern würde
Sie
er
sprechen,
sich
sprechen Sie beispielsweise... Denn, Sie sprechen dem Kanzler nicht ab, dass er sich ernsthaft mit dem Sozialstaat auseinandersetzt.
Doch, weil das, was er jetzt gerade macht, ist wirklich? Wieder über diesen Herbst nur ein Herbst der Reform des Bürgergeldes zu machen. Und die großen Fragen, die wir jetzt lösen müssten, wie beispielsweise die Sozialversicherungsbeiträge, die Krankenkassenbeiträge, die werden jetzt steigen. Und er müsste jetzt handeln. Er verschiebt das Thema aber wieder in Kommissionen. Wir haben einen ganz konkreten Vorschlag als Grüne Bundestagsfraktion, was er schnell tun könnte. Es gibt sogenannte versicherungsfremde Leistungen für Corona, für die Menschen im Bürgergeld. Die müssten wir nicht mit unseren Beiträgen zahlen. Die bräuchten einen Steuerzuschuss. Das könnte er jetzt machen. Damit könnte er die Wirtschaft und die Beschäftigten entlasten. Das tut er nicht, als ein Beispiel. Das
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Wir haben tatsächlich Steuerzuschüsse in die Krankenkasse eingezahlt.
Sie wissen, wie viel wir für Soziales ausgeben in diesem Land?
Und das Zweite ist, wir haben es insbesondere um die Effizienz...
Wissen Sie, wie viel Geld dieser Staat für Soziales ausgibt?
Ich rate lieber nicht, das ist unseriös. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich rate nicht.
Sagen Sie mal.
Nein, das mache ich nicht. Das ist unseriös. Politiker sollten nicht raten in Sendungen.
Herr Kuba, wissen Sie es, Herr Kuba?
Nee, insgesamt, Sie müssen differenzieren zwischen Bundeshaushalt und den Länderhaushalten. Aber wir sind im Sie Bundeshaushalt sind wir schon bei fast der Hälfte.
Das ist ein großer Anteil des Bundeshaushalts. Aber der größte Teil des Bundeshaushalts sind die Ausgaben für die Rente.
Richtig.
Das ist das, worüber wir reden. Das ist der größte Anteil im Bundeshaushalt. Und
wie viel,
das
Frau
können
Drüge?
Wir...
Wie viel?
Wie gesagt, ich rate jetzt nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es...
Herr Kuba, wissen Sie es?
140, 150 Milliarden?
Ja, so 130, glaube ich, so da irgendwo in dem Bereich sind wir ja.
Und das löst man nicht durch eine Reform des Bürgergeldes.
Wie hoch ist der Bundeshaushalt? Ungefähr.
Ich rate nicht.
Herr Kuban?
480, 490, glaube ich.
Ungefähr. Ja. Mhm. Dann geben wir 50 Milliarden für Bürgergeld aus.
Genau, das
sind
löst
wir bei
180. Man aber nicht dadurch, dass man...
Dann werden wir demnächst irgendwie 60 Milliarden allein für Zinsen bezahlen. Nur für Zinsen. Reine Zinslast. Wir sind bei 80, 90 Milliarden für Verteidigung. und so weiter genau. und so
das
weiter.
Das ist der zweite Punkt, weshalb ich gesagt habe, deswegen noch die, Frage, wer sich das leisten Frage, möchte. Genau.
Können wir uns das wirklich nicht so weiter leisten?
Ist Ihre Frage, ob wir am Ende zu Rentenkürzungen kommen sollten?
Nein,
sehen Sie, meine nämlich auch nicht. Und deswegen muss man über strukturelle Reformen reden. Und ein Vorschlag, den wir ganz konkret machen...
Strukturelle Reformen ist ein anderes schönes Wort für...
Ich möchte Ihnen gerade einen konkreten Vorschlag für die Rente machen. Mhm. Ein konkreter Vorschlag, den wir machen, ist einen sogenannten Bürgerfonds, eine kapitalgedeckte Rente, ergänzend zur bislang bestehenden Umlagefinanzierung. Mhm. Das ist etwas, was wir auf der Ampel schon auf den Weg gebracht haben und was eine zusätzliche Stabilisierung sein könnte. Das Zweite, was für die Rente wichtig ist, wir brauchen am Ende mehr Beitragszahlerinnen. Das ist das große Problem in der Rente. Wir haben diesen demografischen Wandel. Irgendwann wird die sogenannte Boomer-Generation in Rente gehen. Und das, was die CDU immer sich weigert zu akzeptieren, ist, dass wir das ohne Fachkräftezuwanderung nicht schaffen werden. Daran muss man aus meiner Sicht arbeiten. Und das dritte große Thema, was wir jetzt angehen müssen, ist, die Wirtschaft wirklich in Schwung zu bringen. Und da macht Friedrich Merz einfach aktuell nichts. Er senkt nicht die Stromkosten für alle. Er investiert nicht im Sondervermögen ausreichend.
Er sagt, die Unternehmen stehen zum Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Rücken zur Wand oder mit dem Fuß am Abgrund.
Und fragen sich, warum sie einen Kanzler haben, der nicht handelt. Die sind bitter enttäuscht. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Der Chef der Mittelstandsunternehmer hat nach dem Handelsdeal, den Friedrich Merz ja mitverantwortet hat, in Brüssel gesagt, ich warne vor einem Insolvenz-Tsunami, der auf den Mittelstand zukommt, angesichts dieser schlechten Verhandlung, die Friedrich Merz in Brüssel geführt hat. Und da wäre eine Aufgabe für den Bundeskanzler, sich drum zu kümmern. Aber auch das tut er nicht.
Schlechte Verhandlungen, die Friedrich Merz gegen Donald Trump
mitzuverantworten hat.
Also ein paar Punkte muss man schon noch mal einordnen.
Wie retten wir den Standort Deutschland?
Also ein paar Punkte, die jetzt gerade gefallen sind, finde ich, sollten wir schon noch mal ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Der erste Punkt ist, Sie sagen, wir sollen die Steuerzuschüsse erhöhen, indem wir eben die versicherungsfremden Leistung rausnehmen. Genau. Dann müssen Sie auch sagen, wo die zusätzlichen Steuereinnahmen dafür herkommen sollen. Weil die ja sind ja gar nicht da. Also die sind im Bundeshaushalt nicht da. Von daher können Sie jetzt sagen, rechte Tasche, linke Tasche, ist aber ehrlicherweise an der Stelle allerdings ehrlich. Ich habe Sie ja eben gerade ausreden lassen, dann können Sie mich jetzt auch kurz ausreden lassen. Der zweite Punkt ist beim Thema Bürgergeld. Beim Thema Bürgergeld geht es doch vor allem um Fairness und Gerechtigkeit, auch in Köln-Korweiler. Dass Leute sagen, ich stehe morgens auf, ich bringe meine Kinder zur Kita, ich gehe arbeiten, finanziere diesen Sozialstaat mit und da sind andere Leute, die bleiben liegen, die könnten arbeiten, aber sie tun es nicht. Müssen ja schon nochmal differenzieren. Niemand in diesem Land möchte, dass Leute, die krank sind, die nicht arbeiten können, dass denjenigen nicht geholfen wird. Wir sind stolz darauf, dass wir für die ein soziales Netz haben. Wir sind genauso stolz darauf, wenn alleinerziehende Mütter nicht so viel arbeiten können, dass die aufstocken können, dass wir die unterstützen. Aber wir müssen doch sehen, es gibt Leute in diesem Land, die könnten arbeiten, sie tun es aber nicht. Und es gibt Leute in diesem Land, die stocken auf und missbrauchen das System, indem sie ein paar Stunden arbeiten, obwohl sie mehr arbeiten könnten. Und deswegen an diejenigen ranzugehen und denjenigen auch mehr Druck zu machen, ist eine Frage von Fairness und Gerechtigkeit gegenüber all denjenigen, die jeden Morgen aufstehen und arbeiten gehen.
Wie retten wir den Wirtschaftsstandort Deutschland? Herbst der Reformen. Es geht wirklich um viel. Die deutsche Industrie hat binnen eines Jahres fast 120.000 Industriearbeitsplätze verloren. 50.000 davon nur in der Autoindustrie. Mehr als 50.000. Da ist, glaube ich, das, was von Bosch jetzt kam, noch gar nicht mit eingerechnet. Die 13.000 Jobs, die es in Deutschland betreffen wird, muss man sich mal klar machen. Das heißt, da reden wir über genau den gut verdienenden Facharbeiter, der Steuern zahlt. Und der mit seinen Steuern dieses Land ganz maßgeblich nach vorne bringt. Wie lösen wir das? Sie sagen, Stahl, da geht es um 80.000 Jobs. Stahl darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Ist etwas, von dem alle sagen würden, ja, okay, ist in Ordnung.
Und gerade die Stahlindustrie leidet ja unter diesem Handelsdeal,
deswegen
den Friedrich Merz mitverantwortet hat.
50% Zölle, das ist das Ergebnis. Frau Dröge, vielleicht auch noch einen Satz.
Nee, also jetzt habe ich Sie gerade
Ich habe eine Frage an Herrn Kuban, der sagt, wir müssen auf jeden Fall sicherstellen und verhindern, dass die Jobs in der Stahlindustrie, dass überhaupt die Stahlindustrie nicht aus Deutschland abwandert. Wie machen wir das?
Einer der Punkte ist, also wir haben zu hohe Energiekosten, wir haben zu viel Bürokratie und wir haben zu hohe Steuerlasten. Deswegen ist es notwendig, dass wir eine neue, andere Energiepolitik machen. Es ist notwendig, dass wir über die Frage der Green Deal Gesetzgebung und die Frage, welche Klimaziele wir ausgeben, nochmal sprechen. Ich weiß, dass da gleich Widerspruch kommt, aber können Sie ruhig bleiben. Wir können da gleich drüber sprechen. Und der dritte Punkt ist, dass wir unsere Steuerlast in Deutschland senken. Deswegen ist es richtig, dass wir die Körperschaftssteuer reduzieren. Fakt ist doch, wir haben eine komplett neue Weltlage. Wir haben in den letzten Jahren auf Kosten anderer gelebt. Wir haben wenig für unsere eigene Sicherheit ausgegeben, auf die Amerikaner vertraut. Wir haben darauf gehofft, dass wir günstige Übergangsenergie aus Russland bekommen, um unsere Produktion wettbewerbsfähig zu halten. Und wir hatten einen boomenden chinesischen und einen amerikanischen Markt, aus dem gerade die Großunternehmen das nötige Kleingeld ziehen konnten, um die Transformation zu bewerkstelligen. All diese drei Dimensionen sind nicht mehr da. Und wenn die nicht mehr da sind, dann gibt es die Möglichkeit, entweder wir machen alles so weiter, wie wir es bisher gemacht haben und steuern eine Deindustrialisierung, oder wir schütten alles mit Staatsgeld zu, dann sehen wir französische Verhältnisse, oder aber wir machen uns ehrlich und sagen, wir haben eine neue Lage, wir müssen jetzt pragmatisch daran gehen und möglicherweise auch die Ziele vielleicht ein bisschen schieben.
So, und über die Ziele reden wir gleich. Mich würde zunächst mal interessieren, weil darum geht es ja im Kern. Wir sind nicht wettbewerbsfähig. Das ist ja der Punkt. Und das entscheidende Ding ist, Strom ist zu teuer.
Aber Strom ist zu teuer und die Bürokratie und die
Sie dürfen sofort. So.
Ja, Fakt ist, die Energiekosten sind zu teuer, weil wir in den letzten Jahren Energie vom Netz genommen haben, die günstig war.
Welche?
Kernenergie haben wir vom Netz genommen. Und hätten die Möglichkeit gehabt, 10 Gigawatt, haben sie den letzten Schritt rausgenommen. Wir waren vorher Energieexporteur, wir haben Strom ins Ausland exportiert und seit 2 Jahren sind wir diejenigen, die Strom aus dem Ausland zu uns importieren.
Herr Kuba, mal ganz kurz die Frage. Sie zeigen jetzt auf die Grünen und sagen, die haben diese 3 AKW abgeschaltet.
Ja, davor noch mal 3.
Wie viele AKW hat die Union abgeschaltet?
Ich will gar nicht über die Fehler der Vergangenheit reden.
Na Sie gut, nicht.
Wir können auch über die Vergangenheit reden.
Wenn Sie das Spiel so spielen, dann müssen Sie sich gefallen lassen, dass ich frage, okay, wie viele haben Sie abgeschaltet? Wie viele?
Ich rede mich da nicht raus.
Wie
wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht.
Wie viele?
Wir haben darauf vertraut.
Wie viele?
Wir haben darauf vertraut.
Wie viele?
Es waren mehr als 3.
Wie viele?
So, wir waren mehr als 3.
Wie viele?
Ich kann es in Detail jetzt gerade nicht sagen.
Soll ich
wie viele waren? Ja, sagen Sie es mir.
8,
okay.
Und danach? Nochmal 3.
Genau, das waren die 3 und danach
11.
die letzten 3
Sie,
sozusagen.
11, hier 3.
Ja. Ich sage ja, wir haben diese Ziele gemacht.
Was ist das für eine Art, Menschen, die jetzt zugucken, Politik zu erklären? Ich verstehe das nicht.
Wir müssen uns doch an der Stelle ehrlich machen, dass wir heute eine andere Weltlage haben.
Nein, das verstehe ich doch, Herr Kuba, ist doch alles in Ordnung. Aber führt uns dieses Spiel sozusagen immer mit dem Finger auf andere zu zeigen? Wo führt uns das hin?
Ja, das führt uns nicht weiter.
Sie sagen, Sie haben da diese Kapazitäten abgeschaltet, Schweinerei, deswegen leidet die deutsche Stahlindustrie. Ja. Und es braucht nur eine halbe Sekunde Recherche, um Ihnen direkt um die Ohren zu hauen, dass Sie erst 8 und dann nochmal 3 abgeschaltet haben. Wir reden über Terawattstunden, nicht über ein paar Gigawatt. Terawatt haben Sie abgeschaltet. Ja. Nicht Sie persönlich, bitte, Herr Kuban. Sie haben damit nichts zu tun.
Ich war noch gar nicht im Deutschen Bundestag
Sie sind
zu der
raus.
Zeit, als das entschieden worden ist.
Aber Sie verstehen, was ich meine.
Aber trotzdem, jetzt lassen Sie mich vielleicht kurz ausreden. Am Ende ist es so, wir haben ja die 3 Dimensionen, die ich gerade erklärt habe. Ja. Darauf haben wir alle vertraut. Mhm. Darauf haben die Grünen vertraut, darauf hat die Union vertraut, darauf hat die SPD vertraut. Wir haben alle darauf vertraut. Wir sind mit dem moralischen Zeigefinger durch die Welt gelaufen, haben gesagt, wir können als einziges Industrieland der Welt aus Kernenergie und aus Kohlekraft gleichzeitig aussteigen. Und deswegen lassen Sie mich doch kurz ausreden. Wir sind trotzdem dabei, dass wir als einziges Industrieland der Welt aus Kernenergie und aus Kohlekraft gleichzeitig aussteigen wollen. Das war der Deal. Dafür haben wir gesagt, wollen wir auf Gas setzen als Übergangsenergie. Mhm. Das war der Plan.
Aus Russland?
Aus Russland ist auch ein Teil der Wahrheit. Jürgen Trittin, Nord Stream auf den Weg gebracht. Ja, ist doch so 2005.
Herr Kuban, das ist wirklich nicht schlecht, was Sie hier gerade machen.
Aber es ist doch eine Ehrlichkeit, ganz kurz, einmal kurz
bei den Fakten.
Ja.
Also 2014 überfällt Putin die Krim. 2015 bringt eine Kanzlerin, von welcher Partei nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Ah ja. Der CDU, was auf den Weg? Nord Stream.
Nord Stream 2. Ja. Welche Partei hat vorgeschlagen, Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen? Bündnis 90 also, die Grünen.
Wer hat Nord Stream 1
auf den Weg gebracht? Wir haben
bis zum Angriffskrieg
Wir können uns doch alle nicht rausreden. Wir haben alle Fehler
in der Vergangenheit gemacht. Wir können jetzt aber lange über die Fehler der Vergangenheit reden oder wir reden über die Zukunft. So, Sie haben Nord Stream 1 mit Gerd Schröder und Jürgen Trittin auf den Weg gebracht. Wir haben Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. So, Fakt ist, alle haben da Fehler gemacht in der Vergangenheit. Aber es bringt uns nichts.
Einfach nur fürs Protokoll und weil es den Zuschauer vielleicht interessiert und weil es auch gerade nicht unwichtig ist. Wir haben uns verlassen, dass diese Technologie funktioniert. Gas als Übergangstechnologie. Wir waren mal bei 30% Abhängigkeit. Wir sind auf wie viel Prozent hochgegangen im Laufe der Kanzlerschaft von Angela Merkel?
Schätzen Sie mal. Das ist heute eine Quiz-Sendung hier.
Ja,
scheinbar.
So eine Art. Wie viel? Wie viel?
Wir haben die Hälfte unserer Fossilen Importe. Das ist ja die Wahrheit.
Das meine ich
habe doch gesagt, wir waren so naiv. Wir haben im Endeffekt auf die Amerikaner bei der Sicherheit, auf Russland bei der Energie und auf den chinesischen Markt vertraut. Das ist doch Teil der Ehrlichkeit.
Jetzt finanzieren Sie die Politik von Donald Trump, indem Sie wieder Gas importieren, diesmal aus den USA. Das ist auch Teil des Deals.
Was sollten wir ihm nicht vorhalten? Was soll er denn sonst machen?
Wo sollen wir es denn sonst hinnehmen?
Den Ausbau der erneuerbaren Energie. Das haben Sie mich mehrfach gebeten, dass ich Sie nicht unterbreche. Jetzt können Sie mich auch einmal ausreden lassen. So, weil das, was Sie jetzt in den letzten 5 Minuten vorgetragen haben, und ich frage mich manchmal, ob es nicht unangenehm für Sie ist, dass die Union, die hat so einen Zettel mit Unwahrheiten über die Energiepolitik und die wird in jeder Sendung vorgetragen. Nach jeder Sendung gibt es einen Faktencheck, dabei kommt raus, das sind Unwahrheiten und in der nächsten Sendung sitzt wieder jemand von der Union hier und trägt dieselben Unwahrheiten vor. Und ich finde, das ist ein Problem. Und ich möchte Ihnen das auch einmal auseinandernehmen. Erstens, die erneuerbaren Energien senken die Strompreise machen sie nicht teurer. Das heißt, die Energiewende macht die Kosten für die Menschen günstiger. Das heißt, wenn Sie jetzt die erneuerbaren Energien bremsen, dann machen Sie die Strompreise mittelfristig teurer. Atomenergie ist deutlich teurer als erneuerbare. Ungefähr, grob gerechnet, das Dreifache von dem, was die Entstehungskosten von Erneuerbaren sind, ist der Preis von Atomenergie. Deswegen wirtschaftlich hat sich niemand mehr in Deutschland dafür entschieden, Atomkraft weiterlaufen zu lassen. Wir haben es geschafft, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien das, was an Leistung von Atomenergie noch im Netz war, innerhalb von einem Jahr zuzubauen. Und der Atomausstieg hatte keinen Effekt auf die Strompreise. Das alles waren die Fakten. Doch, das hat die Bundesnetzagentur damals evaluiert. Und die hat damals gesagt...
Wer ist der Chef der Bundesnetzagentur?
Es war damals die stellvertretende Chefin der Bundesnetzagentur, die ein FDP-Parteibuch hat.
Aber wer ist der Chef der Bundesnetzagentur?
Klaus Müller, der ein Gründer ist.
Welches Parteibuch hat?
Also wollen Sie wirklich der Bundesnetzagentur Parteilichkeit vorwerfen?
Ich weise nur auf Fakten hin.
Ja, genau. Und es war die stellvertretende Chefin, die das damals vorgestellt hat.
Die von der FDP.
Aber
Ihr Chef, der Herr Möller von den Grünen, wusste davon nichts? Oder?
Doch, weil die ordentlich ihre Arbeit machen und das evaluiert haben und man diese Fakten auch nachprüfen kann. Es ist wirklich mehrfach jetzt durch Faktenchecks auch überprüft
worden. Die Leute denken, wir sind im Irrenhaus.
Nee, warum?
Sie sagen Trittin, Sie sagen FDP an einer Stelle, wo es nicht passt.
Das sage ich nicht.
Sie sind immer die anderen. Merken Sie, was passiert?
Nein, ich sage nur, dass der Atomausstieg keinerlei Effekt auf die Strompreise hatte, weil wir es im selben Jahr geschafft haben, so viele erneuerbare Energien zuzubauen, dass die Menge an Strom, die vom Netz gegangen ist, kompensiert wurde. Und darauf muss man doch hinweisen können, wenn man den Effekt des Atomausstiegs evaluieren kann.
Sie kennen auch andere Berechnungen, die kennen Sie auch.
Also die Entstehungskosten, Fraunhofer Institut macht dazu jedes Jahr eine Berechnung. Die Entstehungskosten für Atomenergie sind etwa um den Faktor 3-mal höher als die Entstehungskosten für erneuerbare Energie. Und deswegen ist es ganz eindeutig, dass die Energiewende die Preise senkt und das Bremsen der Energiewende die Stromkosten günstiger macht.
Ich will auf was anderes hinaus,
Frau Drücke. Und deswegen ist die Energiewende auch nicht das Problem der Stahlindustrie, weil ich auf den Punkt einmal eingehen möchte. Das, was Herr Kuban vorgetragen hat, ist das Gegenteil von dem, was die Stahlindustrie in Deutschland sich wünscht. Die Stahlindustrie hat ja sehr konkrete Forderungen an die Bundesregierung gestellt. Dazu gehört eine andere Handelspolitik, weil die müssen jetzt 50% Zölle in die USA akzeptieren. Mhm. Die wünschen sich stärkere Handelsschutzinstrumente. Dafür müsste Friedrich Merz sich einsetzen. Die wünschen sich einen Industriestrompreis. Das ist das, wofür wir Grünen uns in der Regierung schon stark gemacht haben. Das wollten SPD und FDP damals nicht. Das ist auch jetzt richtig aus meiner Sicht, um so lange, bis die Erneuerbaren den Börsenstrompreis so weit gesenkt haben, dass das Ganze sich für alle lohnt, so lange einen Brückenstrompreis zu machen. Das könnte diese Regierung jetzt wirklich kurzfristig tun. Das wünscht sich die Stahlindustrie ganz konkret, auch von der CDU. Mhm. Und das löst die Probleme. Deswegen, wir sollten ja über das reden, was die Industrie auch selber hier formuliert.
Es ist ja letzten Endes sofort, ich nur kurz eingeleitet von einer Frage. Das Thema ist doch, also Sie haben prinzipiell recht, dass Erneuerbare auf lange Sicht ist günstiger Strom, da nickt sogar Herr Kuba, das bestreitet er auch gar nicht. Sie haben übrigens einen guten Klimamann bei Ihnen in der CDU, Herrn Jung.
Ja klar,
der hat viele gute Leute. Ja, der hat was drauf, hier müssen wir auch mal reden. Der sieht das nämlich genauso und der hat jetzt auch gerade noch mal darauf hingewiesen, wenn ihr jetzt anfangt, über den Klimaschutz sozusagen zu diskutieren, ihr habt das 4-mal festgeschrieben. Im Grundsatzprogramm, in den Wahlprogrammen, in Koalitionsvereinbarungen, im Grundgesetz, überall. Wie kommt man da raus, ohne massiv an Glaubwürdigkeit zu verlieren? Das ist nur meine Frage.
Ich muss Ihnen sagen, wir können über alle Punkte reden, wo wir Dinge festgeschrieben haben. Ich habe auch schon leidenschaftliche Diskussionen auch mit Andi Jung dazu geführt, für Sie auch gerne hier. Ich sage nur, wenn wir diesen Weg so weitergehen, laufen wir in eine starke Deindustrialisierung unseres Landes. Das ist das, was wir momentan erleben. Wir haben alleine im letzten Jahr in der Automobilindustrie 50.000 Jobs verloren. Sie haben eben gerade die über 100.000 Jobs genannt. Und dann wird immer davon gesprochen, dass irgendwie dadurch neue Zukunftsjobs entstehen. Ehrlicherweise haben wir im letzten Jahr so viele Jobs in der Industrie verloren, wie im öffentlichen Dienst aufgebaut worden sind. Das ist der größte Treiber. Im öffentlichen Dienst sind die meisten Jobs aufgebaut worden. Das ist für mich kein Zukunftsjob. Das ist für mich eine Frage, ob es klug ist, mehr Bürokraten einzustellen. Ich finde, die Zukunftsjobs sollten in der Industrie entstehen. So, aber trotzdem möchte ich gerne noch mal zwei Punkte anmerken. Der erste Punkt ist, natürlich ist es richtig, dass die Gestehungskosten so sind, wie Sie sie beschrieben haben. Ja. Aber es gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass diese Aussage, Wind und Sonne schicken keine Rechnung, der größte Bullshit-Satz ist, der in dieser Energiewendendebatte jedes Mal diskutiert wird. Weil man braucht eben ein ganz anderes Netz. Man braucht ein ganz anderes Netz. Es ist ein Unterschied, ob ich am Ende bei uns in Norddeutschland 15, 20, 25 Kraftwerke miteinander verbinde oder ob ich tausende Kraftwerke miteinander verbinde. Ich brauche ein ganz anderes Netz. Und deswegen schickt die Rechnung am Ende eben der Netzbetreiber und derjenige, der es ausbaut. Ja. Das ist doch die Wahrheit. Mhm. So, und deswegen sollten wir, wenn dann eine Gesamtkostenbetrachtung machen, das würde zur Ehrlichkeit nämlich dazugehören. Und der zweite Punkt ist, weil Sie eben den Handelsdeal angesprochen haben. Der Handelsdeal ist doch eine Folge unserer Naivität der letzten Jahre. Wir haben einen schlechten Deal bekommen, aber wir haben einen schlechten Deal bekommen, weil wir einen schlechten Skat auf der Hand hatten. Wenn Britta Hasselmann sich im Deutschen Bundestag hinstellt und sagt, man müsste jetzt da nur hinfahren und dem Trump mal so richtig die Meinung geigen, glaubt denn wirklich irgendeiner, dass der Donald Trump darauf hören würde, weil Britta Hasselmann ihm die Meinung geigt? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es vor allem darum gehen muss, dass wir wieder Stärke haben, dass wir wirtschaftliche Stärke haben, dass wir bereit sind, unsere Bündnisverpflichtungen zu erfüllen im Bereich der NATO. Und da nehme ich auch alle Vorgängerregierungen nicht aus, haben wir über viele Jahre das 2%-Ziel verfehlt. Wir sind unseren Bündnisverpflichtungen nicht gerecht geworden. Und es ist gut, dass wir uns jetzt auf etwas Neues verständigt haben mit dem 5%-Ziel und dass wir bereit sind, unseren Anteil zu leisten. Weil nur dann werden wir auch ernst genommen, nur dann können wir am Ende auch andere Deals in der Welt abschließen.
Da Sie meine Kollegin falsch zitiert haben, möchte ich das einmal gerne richtigstellen. Die Kollegin Britta Hasselmann hat Friedrich Merz gefragt, warum er als einer der wenigen Staats- und Regierungschefs nicht bei der UN-Generalversammlung war, wo aus unserer Sicht die zentralen Fragen von der Weltfriedensordnung und der Handelspolitik besprochen werden. Und nahezu alle Staats- und Regierungschefs waren da. Nur Friedrich Merz hat diese Prioritäten nicht gesetzt. Und ich finde das eine sehr berechtigte Frage. Und das Zweite, weil Sie das Thema Netzausbau angesprochen haben.
Frau Drüge, ist er vielleicht deswegen hier geblieben, weil hier gerade echt die Hütte brennt?
Nein, ich glaube, dass ein Bundeskanzler sowie der Außenminister auch beides schaffen kann. Der Außenminister war sowohl in New York als auch bei der Bundestagsdebatte dabei. Und wir haben Friedrich Merz gesagt, wir hätten jederzeit die Debatte auch um ein oder zwei Tage die Generaldebatte verschoben, damit er beides hätte schaffen können. Und Kanzler vor ihm sind immer zur Generaldebatte nach New York gefahren. Und in dieser außenpolitisch brisanten Zeit ist es kein kluges Zeichen des deutschen Bundeskanzlers, gerade dort zu fehlen. Und in der Energiepolitik, um das auch noch einmal zu sagen, wir mussten auch damals für den Kohleausbau die Netze damals ins Rheinische Revier bauen. Wir mussten jetzt die Netze renovieren, weil wir so einen Investitionsstau hatten bei den Stromnetzen. Das wäre sowieso notwendig gewesen. Und das Dritte ist, wir können natürlich auch darauf verzichten. Wir haben den günstigen Strom in Norddeutschland, wie Sie das selbst gesagt haben. Das Problem ist der Süden Deutschlands, wo Markus Söder eben auf den Ausbau der Windenergie verzichtet hat. Und wenn wir das dann machen, was Schleswig-Holstein und Niedersachsen beispielsweise... Schleswig-Holstein und Niedersachsen beispielsweise vorschlagen, die sagen ja dann, lasst uns zwei Strompreise machen. machen in Deutschland. Den einen im Norden und den anderen im Süden. Das würde nur dazu führen, dass die Industrie aus dem Süden in den Norden gehen müsste, weil der Süden so viel teurer ist. Markus Söder möchte mit seinem ganzen Popanz um die Energiewende verdecken, dass er durch seine verfehlte Energiepolitik dem Wirtschaftsstandort Bayern geschadet hat. Dort die Strompreise nicht mehr wettbewerbsfähig sind im Vergleich zum Norden. Und deswegen ist es doch eine Frage von Vernunft, dass wir jetzt die Stromnetze ausbauen. Das hilft sogar Markus Söder, der jetzt wirklich nicht mein Freund ist.
Haben Sie das eigentlich auch mit dem Kollegen Kretschmann abgestimmt in Baden-Württemberg? Weil ich meine, der ist ja auch noch nicht so weit gekommen. Die besten Zubauraten im letzten Jahr hatten auf Platz 1 nämlich Bayern und dann Nordrhein-Westfalen auf Platz 2. Und in Baden-Württemberg Bayern kommt man erst auf Platz 4. So, von daher müssen Sie sich ein bisschen die Frage stellen, ob eigentlich jeder am Ende seinen Beitrag dazu leistet.
Wenn man von Null kommt, kann man sehr schnell gigantische Zuwachsraten erzielen.
Ja, das ist schon wirklich peinlich, das
Argument. Am Ende muss man nach vorne schauen.
Mich interessiert was anderes.
Baden-Württemberg so gut?
Deutlich besser als Bayern.
Da regieren Sie ja so lange schon.
Besser als Bayern.
Und hat er den Punkt.
Und das ist mein Punkt jetzt. Das, worum es jetzt drum geht, ist, ob Sie in der Bundesregierung die erneuerbare Energienförderung, die wir ja extra so umgesetzt haben, dass die windschwächeren Standorte auch einen Zuschlag bekommen, ob Sie das fortsetzen. Und Ihre Energieministerin macht gerade das Gegenteil. Die stellt das in Frage und sorgt wieder für eine Verunsicherung der Windenergie. Und das ist einfach wahnsinnig schlechte Energiepolitik.
Lass uns die letzten Minuten genau darauf verwenden. Zwei Sachen. Einmal die Frage Klimaschutz und dann die Frage Verbrenner aus 35. Sie sagen, 80% Klimaschutz mit Wohlstand und Demokratie sind besser als 100% mit leeren Werkshallen. Was heißt das?
Dass ich, vorhin habe ich ja schon mal beschrieben, zu sagen, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir sagen jetzt, wir halten uns knallhart weiter an diesen Zielen und laufen in eine Deindustrialisierung. Das ist das, was wir gerade machen. Zweite Möglichkeit, wir nehmen wahnsinnig viel Geld in die Hand aus dem Staatshaushalt. Das Geld, was wir nicht haben, machen also weitere Größe, noch mehr Schulden und riskieren französische Verhältnisse. Oder wir passen die Ziele an. Ich vergleiche das immer mit dem Bergsteigen. Es gibt auf der einen Seite den Berg der AfD, die sagen, wir müssen da nicht hoch, Klimawandel gibt's nicht, ist uns völlig egal. Es gibt den anderen Weg, der sagt, den Sie vielleicht vertreten, Hauptsache hoch, koste es, was es wolle. Wenn Leute dabei auf dem Weg bleiben, ist uns egal. Und ich sage, wenn wir ein bisschen später auf dem Gipfel ankommen und dabei aber alle Leute mitgenommen haben und nicht die Leute dabei verloren haben, dann ist mir das allemal lieber, dann gehen wir lieber ein paar Serpentinen.
Okay, ist ein interessantes Bild. Ich meine, die wollen ja deswegen alle mit hochnehmen, damit es dann hinterher keine Toten gibt. Es ist keine Opfer gibt. Das ist
ein bisschen momentan habe ich eher das Gefühl, bei dem Weg bleiben
ziemlich viele auf dem Weg wirklich bei,
liegen, am Wegesrand liegen.
Bei Klima ganz grundsätzlich. Würde aber in dem Zusammenhang interessieren, das ist ja auch der Hintergrund, warum Sie das Verbrenner ausdiskutieren. Wir hatten neulich Manfred Weber hier sitzen, der hier sagte, ich verspreche das aus vom Verbrenner aus. Was bringt Ihnen das? Schafft das den Effekt, den Sie brauchen, weil Elektromobilität nicht so hoch läuft, wie man das möglicherweise bräuchte? Oder schafft das zusätzliche Verunsicherung? Was machen wir da gerade?
Ich glaube, dass viele Menschen in diesem Land, wenn wir in 10, 15 Jahren schauen, batterieelektrisch fahren werden.
Das glaube ich auch.
Davon bin ich fest überzeugt. Wir haben wirklich auch die deutsche Autoindustrie, alles, was man sich auf der IAA anschauen konnte, hat wirklich aufgeholt, hat tolle Produkte auf den Weg gebracht. Und deswegen sehe ich, dass das die große Masse sein
wird. Aber es gibt noch einen interessanten Punkt. Ich kann das mal kurz sagen, weil ich selber E-Auto fahre. Die deutsche Ladeinfrastruktur an Autobahnen zumal ist absolut top. Ist wirklich gut. Warum reden wir nie über solche Erfolgsgeschichten?
Es gab im letzten Jahr, glaube ich, nur 15 oder 17% den Fall, dass Ladesäulen doppelt belegt werden wollten. Also wir haben ein super Netz und wir haben den Ausbau, der ist wirklich die Schnellladesäulen.
In den Innenstädten
ist wirklich,
andere ist, Sache.
Ja, gerade im Geschosswohnungsbau ist es ein Thema, in der Frage, ob ich da wirklich das machen kann, ob ich dann wirklich immer genug Kapazitäten über Nacht finde und Ähnlichem. Trotzdem, ich glaube fest daran, dass das batterieelektrische Auto die Zukunft ist. Und wir müssen uns trotzdem mal anschauen, warum denn nicht eigentlich, also erstmal glaube ich, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Momentan werden die Autos schlichtweg noch nicht gekauft, auch wegen des Stichworts Wiederverkaufswert. Großes Thema. Und ich frage halt, geht die Welt unter, weil wir noch ein paar klimafreundliche Verbrenner verkaufen, weil wir noch ein paar Hybride verkaufen oder ein paar Autos mit Wasserstoff, Brennstoffzelle. Nein, natürlich geht die Welt deswegen nicht unter. Auch sich mal anzugucken, was in anderen Teilen der Welt läuft. Toyota hat eine klare Strategie. Ist mit VW der größte Autobauer der Welt und die sagen, unsere Strategie ist ein Drittel klimafreundliche Verbrenner, ein Drittel Hybride, ein Drittel batterieelektrische Fahrzeuge. Das muss man sich doch mal angucken und sich überlegen, ist es wirklich so klug, dass am Ende Politiker und Beamte darüber entscheiden, welche Technologie sich zwingend durchsetzen soll und welche nicht.
Das ist der interessante Punkt, Frau Drüge. Hat er da nicht einen Punkt, Herr Kuban, wenn er sagt oder prinzipiell die Frage stellt, warum versuchen wir es immer mit diesem Ansatz von Verboten, was bei den Leuten ankommt wie Gängelung, wir schreiben dir wieder mal irgendwas vor. In dem Zusammenhang gibt es eine interessante Geschichte, die man einfach wissen muss. In China ist mittlerweile jedes zweite neue Auto ein E-Auto. Da läuft der Markt richtig hoch. Und jetzt der Punkt. In China hat es nie ein Verbot von Verbrennern gegeben.
Nee, aber eine sehr entschiedene Strategie.
Eine entschiedene Strategie,
der Kommunistischen
aber nie
Partei
ein Verbot.
Chinas, das zum Hochlauf
aber
zu bringen.
Nie ein Verbot, und Frau Drüge.
Sie haben ja gefragt, wer hat das entschieden, dass wir in Richtung Elektromobilität gehen. Das haben die Automobilkonzerne selber entschieden. VW alleine hat, ich glaube, die Zahl ist öffentlich, 15 Milliarden Euro alleine in die Elektromobilität investiert. Mhm. Und wenn wir jetzt über das Verbrenner ausdiskutieren, dann kann ich nur den Chef von Audi zitieren, der gesagt hat, mit dieser Diskussion schadet man der Automobilindustrie, weil es verunsichert die Kunden. Ein anderer Experte, Professor Dudenhöfer, einer der bekanntesten Autoexperten in Deutschland, hat gesagt, die Diskussion alleine wird den Automobilstandort Deutschland schwer schädigen. Weil das, was wir jetzt tun müssten, ist das, was Sie gerade gemacht haben, Herr Lanz. Dass Sie sagen, wie gut das Ladesäulennetz schon ist, dass man das gut nutzen kann, dass diese Technologie Spaß macht, mit einem Elektroauto zu fahren.
Wir sind ja sogar noch einen weiter, da hat Kuban ja recht.
Technologie schlecht zu reden und die Leute immer wieder zu verunsichern.
Genau, wir sind da jetzt auf Augenhöhe. Ich will nur ein, ganz, weil es, glaube ich, wichtig ist, wir sind da mittlerweile auch so weit, dass wir Batterien haben in deutschen Autos, die unglaublich schnell Energie aufnehmen können.
Genau, das bedeutet, das Laden geht super schnell mittlerweile.
Exakt. Das heißt, die Reichweite ist gar nicht mehr so sehr das Thema, weil die Batterie, die neuen Batterien in der Lage sind, unheimlich schnell Energie aufzunehmen.
Genau.
Das ist wichtig, das mal zu verstehen.
Und was aber Herr Kuban jetzt macht, er sagt ja immer Klimaschutz oder Wirtschaft. Ich finde, diesen Widerspruch gibt es aus meiner Sicht nicht. Und wenn wir uns alleine China anschauen, dann hat China einen deutlich höheren Anteil mittlerweile an Elektroautos bei den Neuzulassungen als Deutschland. Und China ist für die deutschen Automobilhersteller mit der wichtigste Absatzmarkt. Das heißt, diese Diskussion, die wir in den letzten 15 Jahren geführt haben, Elektro oder nicht, die hat ja dazu geführt, dass die deutschen Automobilhersteller auch den Anschluss an eine Entwicklung in China verpasst haben, die ihnen jetzt wahnsinnig Druck dort ausübt. Und wir haben diese Entscheidung in Deutschland gar nicht mehr. Wir haben eine zu langsame Geschwindigkeit bei der Elektromobilität. Und selbst die IG Metall, die jetzt nicht die Grünen sind, hat schon 2009 gesagt, dass wir jetzt Tempo machen müssen bei der Elektromobilität, weil es sonst ihre Jobs gefährdet. Und ich habe mit Sie sehr vielen sofort, Beschäftigten in der Automobilindustrie gesprochen. In meinem eigenen Wahlkreis in Köln sitzt Ford. Und die haben immer wieder ihrem Management gesagt, wir müssen schneller werden bei der Elektromobilität, sonst verlieren wir hier die Jobs. Und das, was die CDU immer wieder macht, Herr Kuban sagt ja 80% oder 100%. Ich wäre total froh, wenn CDU und Grüne nur über 80% oder 100% Klimaschutz miteinander streiten würden. Es gibt von der CDU aus meiner Sicht nur öffentliche Aussagen, was sie beim Klimaschutz nicht wollen. Es gibt aber keinen Vorschlag, Klimaschutz voranzubringen. Deswegen diskutieren CDU und Grüne über Klimaschutz
Frau
oder
Drüge,
keinen.
Frau Drüge, ist denn für Sie,
wir haben heute den Kernfusionsreaktor auf den Weg gebracht mit dem Aktionsplan. Das ist ein Riesenschritt im Bereich der Forschung.
Das wäre
ein großer Schritt für die Energieversorgung Deutschlands.
Das ist gut, dass Sie es in Konjunktiv formulieren.
Wie viele Jahre hat der
Können wir es doch trotzdem mal diskutieren?
Sie uns bei der Automobilindustrie
bleiben, dann, wenn Sie die IG Metall ansprechen, dann möchte ich Sie fragen, wenn die IG Metall gemeinsam mit dem VDA, also der Branchenverband der Automobilindustrie und die IG Metall, sagen gemeinsam, wir sollten uns darauf verständigen, 90% 2035, 90% der Flotte. Ist ein gemeinsames Papier gewesen, vor einigen Wochen, Sie haben die IG Metall gerade angesprochen, sollen wir das dann so machen? Wenn wir sagen 90%, ich bin dabei.
Also,
dann sind es vielleicht nicht 80, dann sind es 90. Ich bin dabei, schlage ich ein.
Wissen Sie, Erstens, das ist nicht die Diskussion, die wir auf europäischer Ebene führen, sondern auf europäischer Ebene diskutieren wir darüber, ob das Verbrenner aus bleibt oder nicht. Und das wissen Sie ganz genau. Sie machen ja Europapolitik im Deutschen Bundestag. Sie wissen, dass wenn diese Entscheidung einmal wieder aufgemacht wird, es sehr viele Staats- und Regierungschefs gibt, die überhaupt keine Verabredung mehr wollen. Das Zweite ist, wenn wir ernst meinen mit den Jobs hier in Deutschland, dann sollten Sie sich nicht hinstellen und sagen, wir können das alles noch auf die lange Bank schieben, sondern dann müssten Sie jetzt, und das wir sagen ja immer, wir sollen sie daran messen, was sie jetzt politisch tun. Dann müssten sie jetzt ein Aktionsprogramm machen zum Hochlauf weiter der Elektromobilität. Das heißt, gerade kleine Elektroautos, da hatten sie mal ein Social Leasing im Koalitionsvertrag verabredet. Das heißt, eine gezielte Förderung müssten sie jetzt angehen. Strompreise runter, indem beispielsweise die Stromsteuer für alle abgesenkt wird. Haben sie versprochen, haben sie nicht gemacht. Ein gezieltes Programm für die Batterie.
Sie haben gerade die IG Metall, sie haben gerade die IG Metall,
das sind die Zukunftsschritte.
Wenn die IG Metall genau das vorschlägt, ich bin dabei.
Sie sind dabei.
Ich bin dabei.
Okay. Danke sehr für diese muntere Debatte. Angesichts dieser Uhrzeiten nicht selbstverständlich. Ausgeschlafen in jedem Fall. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.